Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
Ja, herzlich willkommen zum 20. Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Ich bin Lavinia Knob-Welling, eure Moderatorin. Seit 2021 zeigt das Theatertreffen jedes Jahr drei Stücke mit Audiodeskription. In diesem Jahr sind das Bernarda Albers Haus, Unser Deutschlandmärchen und Kontakthof. Aber wie ist es sonst beim Theatertreffen mit der AD und der Barrierefreiheit bestellt? Wie geht die Auswahl vonstatten? Was sind die Herausforderungen und vielleicht auch, welchen Einfluss haben die Sparmaßnahmen in der Kultur vielleicht auch schon auf das Festival? Darüber möchte ich heute mit unserem Gast sprechen. Sie ist seit 2024, Anfang des Jahres 2024, Leiterin des Theatertreffens, Nora Hertlein-Hall.
Hallo.
Hallo. Zuerst einmal etwas über Sie. Sie haben Theater, Film und Medienwissenschaft in Wien und Bologna studiert. Sie waren unter anderem am Burgtheater Wien tätig, beim Nature Theater of Oklahoma und im Thalia Theater Hamburg und haben breite auch internationale Festivalerfahrung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Schönen Sonntagvormittag an alle Teilnehmenden.
Genau, für alle, die da sind. Schön, dass ihr heute vor dem Computer seid. Gut, dann starten wir erstmal in das Interview. Frau Hertlein-Hall, Sie sind ja ursprünglich aus Österreich. Und jetzt sind Sie in Berlin. Sehen Sie welchen Unterschied macht das Theater? Oder gibt es vielleicht einen Unterschied dazwischen, wie man Theater in Österreich macht und wie man ihn in Deutschland macht oder in Berlin jetzt speziell?
Also ich bin seit insgesamt schon fast 15 Jahren nicht mehr in Österreich, und habe aber dort meine Theaterausbildung unter Anführungszeichen genossen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Studium, sondern einfach auch das Hospitieren und die Regieassistenzen und sozusagen das ganze System gelernt in Österreich. Und da hatte ich eben auch das Glück, zum Beispiel am Burgtheater gleich so ein sehr, da weiß ich, das österreichische Flaggschiff sozusagen von Ihnen kennenlernen zu dürfen. Und dazwischen war ich aber im Ausland und war eben auch in den USA. Und dann wieder in Deutschland. Also ich habe sozusagen ein bisschen von verschiedenen oder eben auch in Italien und verschiedene Systeme kennengelernt. Und man muss schon sagen, dass der deutschsprachige Raum, und da nehme ich jetzt Österreich und Deutschland und die Schweiz zusammen, in einer ganz besonderen Position ist, einfach was die öffentliche Unterstützung für die Theater betrifft, was aber auch einfach die Dichte des Angebots betrifft. Also durch die historisch gewachsene Struktur von Deutschland ist einfach ja in jeder kleineren Stadt gibt es ein 150 Jahre altes Theaterhaus, wenn ich das mal so pauschalisierend sagen darf. Und diese Lokalität und Präsenz bis in die sogenannte Provinz hinein ist natürlich schon etwas sehr Besonderes. Das gibt es in Österreich in dieser Form nicht so stark. Da bezieht sich es eher auf die Landeshauptstädte, aber Österreich ist ja auch viel kleiner.
Ein bisschen kleiner.
Ein bisschen.
Wo gefällt es Ihnen denn am besten bis jetzt?
Ah, das ist schwierig. Ich muss gestehen, ich vermisse New York. Das war schon sehr, sehr schön, dort zu leben. Ich bin aber jetzt halt einfach auch in einer ganz anderen Phase meines Lebens und habe so das Gefühl, solange irgendwie die Familie mitmacht und die Arbeit interessant ist, kann ich, glaube ich, überall mich wohlfühlen. Und deswegen fühle ich mich jetzt auch in Berlin sehr wohl.
Als Leiterin des Theatertreffens sind Sie bestimmt da kennen Sie bestimmt die Zehnerauswahl in- und auswendig. Was ist denn Ihr Lieblingsstück dieses Jahr?
Das darf ich öffentlich natürlich nicht sagen.
Vielleicht zwei Ihrer Lieblingsstücke?
Ja, also es ist, man muss sagen, dass die Zehnerauswahl ja wirklich so, so unterschiedlich ist in den einzelnen Arbeiten, sowohl was die Themen, die Formen, den Stil und so weiter. Und insofern finde ich es fast schwer auch, also wenn ich jetzt wirklich auch ehrlich bin, da einen Liebling herauszupicken. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß in Die Maschine in der Regie von Anita Wulesitzer vom Schauspielhaus Hamburg. Das hatte hier letzten Dienstag Premiere. Diese Sprachspielerei über ein Goethe-Gedicht, die sich total, also die total abhebt und irgendwie in poetische Höhen schwingt, die man sich nicht hätte vorstellen können. Das hat mir schon zum Beispiel großen Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch total auf Kontakthoch, was wieder ganz anders ist, aber auch sehr, sehr, sehr berührend.
Mögen Sie lieber ernst oder lustig?
Beides. Gut gemacht muss es sein.
Hauptsache gut gemacht.
Genau.
Sind Sie ja Leiterin seit letztem Jahr. Das ist jetzt Ihr zweites Jahr. Davor hatten wir diese Dreierbesetzung und davor war es jahrelang Yvonne Büdenhölzer. Und ich denke, dass jede Leitung etwas Neues mit einbringt. Und vielleicht aber auch was von der früheren Leitung beibehält. Wie sehen Sie das? Was haben Sie beibehalten und wo sagen Sie, das ist jetzt komplett Sie? Was haben Sie verändert?
Also das Theatertreffen ist natürlich eine historisch gewachsene Institution, die auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblickt. Und wenn man das antritt, das zu übernehmen, dann glaube ich, muss man schon mit einer großen Demut diese Historie auch mittragen können. Also ich bin nicht die Fraktion, alles umstoßen zu wollen oder alles neu machen zu wollen. Denn ich habe eben einen großen Respekt davor, dass das schon so lange existiert und was das auch für sehr, sehr viele Menschen bedeutet. Das Theatertreffen hat eine große öffentliche Teilhabe. Viele Menschen haben das wirklich in ihrem Jahreskalender eingetragen und warten auf den Vorverkauf und so weiter. Und dieser Aufmerksamkeit und dieser, wie soll man sagen, dieser Wertschätzung durch Publikum und durch die Öffentlichkeit, durch die Presse und so weiter, dem muss man schon Rechnung tragen, finde ich, und dadurch auch das Grundgerüst bewahren. Ich glaube aber auch, also wie Sie eben gesagt haben, verschiedene Leitungsteams haben oder eben Leitungsteams haben hier ihre Spuren hinterlassen. Und das ist ja vor allem möglich in der Ausgestaltung des Festivals dann, im Rahmenprogramm und in der Ausgestaltung der sozusagen nicht öffentlichen Programme. Und ich glaube, da sehe ich, also für mich auch ein großes Interesse dran, wie funktioniert das internationale Forum, wie funktioniert Open Campus, unser Studierendenprogramm, was machen die Bloggerinnen und wie kann man das für die ZuschauerInnen als ein besuchenswertes, angenehmes Umfeld gestalten, zu dem man dann auch gerne hingeht. Also egal, was jetzt die Szeneauswahl ist, die ich ja nicht selber kuratiere.
Gibt es da in diesem Jahr Veränderungen, also zum Beispiel zum letzten Jahr oder zu den letzten 2 Jahren?
Ja, ganz starke Veränderungen. 2023 war eben, wie Sie schon gesagt haben, das Leitungsteam noch im Amt. Mit Caroline Hochleichter, Olena Abtschell und Joanna Nutzkowska. Und die haben sozusagen ja einen ganz anderen Fokus gehabt. Die haben das sogenannte Rahmenprogramm ja also vergrößert und da war auch die Kritik, dass die Aufmerksamkeit oder die Wertschätzung für die Szeneauswahl nicht genug gegeben wäre. Und ich habe letztes Jahr, also in 2024, hatte ich gar nicht die Zeit, mich mit Rahmenprogramm sehr viel auseinanderzusetzen, beziehungsweise ich kam ja Ende des Jahres erst und quasi einen Monat bevor die Zehnerauswahl bekannt gegeben wurde, war ich wirklich in Berlin. Das heißt, ich habe letztes Jahr einfach nur versucht, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, ein rundes Festival abzuliefern. Da war irgendwie noch keine Rede von, was möchte ich eigentlich oder wie kann man hier gestalten oder so. Das war wirklich nur sehr rudimentär vorhanden. Und dieses Jahr eben hatten wir richtig ein Jahr einfach Zeit, um uns Gedanken zu machen, was will man denn da drum herum anbieten. Das Rahmenprogramm dieses Jahr ist ganz stark meins, würde ich sagen. Das habe ich zusammen mit den beiden Leiterinnen des Internationalen Forums gestaltet, mit Sima Jabal-Sadegan und Aljoscha Begrich. Und wir feiern im Rahmenprogramm die Alumni des Internationalen Forums, weil das Internationale Forum auch 60 Jahre alt wird. Und da hat es mir großen Spaß gemacht, eben auch internationale Stimmen reinzuholen oder Perspektiven, die nichts in der, also die in der freien Szene verankert sind, und eher vielleicht eine antagonistische Position zum Theatertreffen einnehmen. Und das finde ich aber eigentlich gerade interessant, sozusagen da verschiedene Blickwinkel und auch ein bisschen vielleicht einen selbstreflexiven Blick auf das Theatertreffen mit reinzubringen.
Dann habe ich ja schon gesagt, dass drei Stücke schon seit 2021 immer mit Audiodeskription beim Theatertreffen gezeigt werden. Von der Zehnerauswahl wären das 30%, was schon sehr, sehr gut ist. Wie schätzen Sie die Barrierefreiheit generell beim Theatertreffen ein? Gibt es noch Luft nach oben?
Auf jeden Fall. Das ist, also dass es die Audiodeskription jetzt so gibt und dass sich das jetzt auch schon so etabliert hat, ist wirklich ein Glücksfall. Und dass wir da auch die Förderer von zwei Stiftungen haben, die das weitertragen, weil das muss man auch sozusagen auch bei diesen Dingen immer mitbedenken. Die Förderung oder die Subvention, die das Theatertreffen hat, die reicht gerade mal, um diese 10 Gastspiele hinzustellen. Aber alles darüber hinaus, für alles darüber hinaus muss ich Drittmittel einwerben. Und das sind natürlich die Inklusionsmaßnahmen, die Maßnahmen für die Barrierefreiheit auch inkludiert. Und jetzt haben wir für die Audiodeskription mal so eine Förderstruktur sozusagen aufgebaut. Und für aber alles Weitere mu muss das erst werden. Ich habe zum Beispiel großes Interesse an Relaxed Performance, also eine ganz normale Vorstellung unter Anführungszeichen der Zehnerauswahl in einem weniger, wie soll man sagen, weniger, also wie sagt man da, also dass es nicht nur im Dunkeln, in Stille unter diesen gewissen Regeln, diesem Code von Theaterbenehmen stattfinden kann, sondern einfach geöffnet wird mit dem Zulassen von ZuschauerInnen, die einfach andere Bedürfnisse haben, die nicht 2 Stunden leise im Dunkeln sitzen können oder wollen. Und das interessiert mich sehr und daran arbeite ich auch, dass wir das irgendwie mal anbieten können, zum Beispiel. Was die Einschränkungen in der Mobilität angeht, gibt es natürlich im großen Saal bei den Berliner Festspielen Rollstuhlplätze und Aufzüge und so weiter. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile Standard.
Spannend mit der Relaxed Performance. Bin gespannt, wann das könnte. Das bedeutet ja auch, dass der Saal dann nicht vollkommen gefüllt werden kann, oder? Ja.
Genau. Das bedeutet, dass der Saal nicht vollkommen gefüllt werden kann, dass das Licht ein bisschen anbleibt, dass man eben zulässt, dass Leute rein und rausgehen, dass ein gewisser Lärmpegel da ist, dass eben auch Leute mit Kleinkindern vielleicht reingehen können. Und das macht man dann am Nachmittag. Dann versucht man vielleicht Kinderbetreuung anzubieten. Also das ist ein Riesending. Und hängt natürlich in unserem Fall sehr von der Kooperation der eingeladenen Gastbühne ab. Weil die Inszenierungen ja fertig sind, bevor wir sie einladen. Das heißt, da sehe ich eigentlich das größte Problem, dass man Häuser findet, die dann in der kurzen Zeit sich darauf einlassen, das zu probieren. Aber vielleicht ist es ja auch einfach mal so, dass eine Arbeit eingeladen wird, die so etwas schon hat oder die das am heimischen Theater schon praktiziert, und wir das dann einfach zu uns übernehmen können. Das wäre das Allerbeste. Aber das, wie gesagt, das ist ein Riesending und das wuppt man leider nicht so in 3 Monaten.
Nee, das ist eine spannende Frage, auch im Hinblick auf die Finanzierung. Aber
Ja,
da
absolut, ja.
frage ich Sie später vielleicht nochmal was dazu. Was mich jetzt interessiert, vor allem ist die Audiodeskription und inwiefern Sie da integriert sind in die Entscheidung, welche Stücke der Zehnerauswahl mit Audiodeskription überhaupt gezeigt werden.
Wir arbeiten ja zusammen mit Förderband e.V. und mit Imke Baumann. Und wir haben uns, nachdem die Zehnerauswahl verkündet war, zusammengesetzt und haben sie wirklich so durchgesprochen, was denn davon am besten geeignet sein könnte. Und da hilft es natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt die meisten Arbeiten schon gesehen habe und Frau Baumann sich dann auch damit auseinandersetzt und Videos anschaut und sich sehr schnell eigentlich eine Meinung bildet, was sich dafür eignet. Das betrifft dann natürlich die Bühnensituation, das betrifft die Mittel, die eingesetzt werden und aber auch thematisch, dramaturgisch, ist das natürlich eine künstlerische Entscheidung, wenn man sagt, was möchte man denn gerne mal anbieten mit Audiodeskription? Also wenn man sagt, okay, man hat verschiedene Möglichkeiten, die alle irgendwie rein technisch oder rein oder Bühnensituation her gut funktionieren würden. Was möchte man denn mal anbieten? Vielleicht auch mal was Ungewöhnliches, wie zum Beispiel dieses Jahr auch Kontakthof, damit ja auch die Nutznießerinnen der Vorstellung mit Audiodeskription ein spannendes Programm bekommen.
Gab es Stücke in diesem Jahr, über die Sie länger debattiert haben, vielleicht, ob Sie sie jetzt reinnehmen wollen oder nicht?
Bei Bernarda Albers Haus fanden wir das eigentlich spannend, oder da mussten wir zumindest ein paar Runden drehen, um darüber nachzudenken, ob denn diese Raumsituation abbildbar ist in der Audiodeskription. Denn Bernarda Albers Haus spielt tatsächlich in einem Haus, das zweistöckig gebaut ist mit einzelnen Zimmern, und in jedem Zimmer sitzt eine der Protagonistinnen, und das System der Regisseurin ist, dass ganz viel parallel stattfindet. Und auch übereinander, also gegeneinander in Dialogen verwoben gesprochen wird. Und das ist schon eine Herausforderung, dem zu folgen. Und dann war so mein erster Impuls eigentlich, naja, eignet sich das, wenn man das gar nicht sozusagen trennen kann, visuell, wer da mit wem jetzt spricht. Und dann hat aber auch, also ich lasse mich ja auch gerne gut beraten, und Frau Baumann meinte dann, naja, aber der sehende Zuschauer hat ja das gleiche Problem. Der sehende Zuschauer muss ja auch sozusagen sich eine Achse aussuchen, auf der er dann schaut oder sie. Und diese Selektion muss ja in jedem Fall passieren. Und insofern, warum sollte man das dann nicht machen? Und das fand ich eigentlich einen sehr spannenden Einblick auch, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Diese Arbeit eignet sich genauso, weil es für den sehenden Zuschauer genauso schwierig ist, zu folgen. Oder wenn es denn schwierig sein sollte, dann ist es sozusagen gleichwertig schwierig, nur auf einer anderen Ebene.
Ich habe im Vorfeld mit Imke Baumann gesprochen, und da in dem Zusammenhang hat sie gesagt, sie hätte auch gerne Sankta genommen. Was war von ihrer Seite aus das Ausschlusskriterium?
Ich habe das nicht ausgeschlossen.
Nee.
Nein, also ich fände das auch reizvoll. Ich glaube, das war dann so ein Mix aus, was von den anderen Arbeiten noch besser geht, was leichter umsetzbar ist. Da kommen dann eben auch so Produktionsfaktoren rein, weil Sankta vorab nicht mehr zu sehen war live. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Audiodeskriptoren das Stück einmal gesehen haben, bevor sie es beschreiben. Und Sankta war nirgendwo im Spielplan. Also das war sicher keine inhaltliche Entscheidung. Ich wäre da sehr offen dafür.
Ja, aber meistens gibt es ja Videos dazu, also zu den Stücken.
Ja, das kann sein. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe das sicher nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, warum wir uns dann für die anderen entschieden haben. Aber ich fand das auch überhaupt, also grundsätzlich finde ich das total auch interessant. Man muss halt Dinge in der Auswahl treffen. Das ist wie beim Theatertreffen. Beim Theatertreffen sind es ja auch die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen. Und viele sagen dann, ah, das sind die 10 besten. Stimmt ja auch nicht. Es sind halt die 10, die diese Jury jetzt dieses Jahr ausgewählt hat. Es hätten aber auch 10 andere sein können. Also ein bisschen so diesen Relativismus mit reinzubringen, weil auf diesem Level sind ja alle Arbeiten toll.
Ja, und spannend, was lohnt sich inhaltlich? Was möchte man auch ja, blinden und
Ja.
sehbehinderten Menschen zur Verfügung stellen? Das
Genau.
ist, und Sie sagen ja selber, Sie würden sich jetzt nicht, jedenfalls nicht öffentlich, für eines der Stücke entscheiden wollen.
Ja. Aber ich fand es zum Beispiel jetzt in Sachen, was ist inhaltlich spannend oder was ist ungewöhnlich, da fand ich eben die Wahl für Kontakthof oder die Entscheidung für Kontakthof ganz toll, weil eben ein Tanzstück ja sonst sehr wenig Zugänglichkeit hat für sehbehindertes Publikum. Und da diese Herausforderung auch anzunehmen, wie man Tanztheater mit Audiodeskription versieht, das fand ich irgendwie interessant, und habe ich auch das Gefühl, das ist ein tolles Angebot.
Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen über die Finanzierung sprechen. Könnten Sie noch mal kurz etwas darüber sagen, wie das Festival finanziert wird und die Audiodeskription finanziert wird?
Also Das Theatertreffen ist ein sogenannter kultureller Leuchtturm. Das ist eines von 5 Projekten, das die Kulturstiftung des Bundes quasi mit einem besonderen Prädikat versehen hat. Das heißt, unsere Hauptfinanzierung kommt von der Kulturstiftung des Bundes. Das heißt, das ist Bund und nicht Land. Und innerhalb der Berliner Festspiele haben wir sozusagen auch einen Sonderstatus, denn die Berliner Festspiele als solche werden direkt vom Bund gefördert und das Theatertreffen ist sozusagen ein drittmittelfinanziertes Projekt innerhalb der Berliner Festspiele. Das ist ein bisschen kompliziert und macht auch die administrativen Vorgänge ganz schön schwierig. Und die Förderung von der Kulturstiftung des Bundes, wie ich vorher schon gesagt habe, deckt ungefähr die Einladung der 10 Gastspiele ab. Und dann muss ich zusätzlich Drittmittel einwerben für Rahmenprogramm und alles Weitere. Und für die Audiodeskription werden wir gefördert von der Paul und Charlotte Kniese Stiftung und von der Funke Stiftung, die uns da nochmal extra Zuschüsse geben, damit das auch umsetzbar ist.
Merken Sie auch etwas von den Sparmaßnahmen in der Kultur, die ja jetzt so viele andere auch betreffen in Berlin?
Bei uns selbst ist glücklicherweise nichts oder noch nichts gekürzt worden. Wie gesagt, weil wir eben auch nicht Land Berlin sind, aber natürlich arbeiten wir in Berlin und mit unseren Berliner Partnerinstitutionen. Und man merkt schon, dass eine große Verunsicherung herrscht und dass man einfach hier nicht mehr so zuversichtlich planen kann, sondern dass man überall mit doppeltem Boden und was, wenn dann das Geld nicht kommt und wie es nächstes Jahr aussieht, wissen wir auch noch nicht und so weiter. Also dass da sich das natürlich auch bei uns sekundär niederschlägt. Und unsere Subvention ist aber eben auch schon seit mehreren Jahren nicht erhöht worden. Wir haben aber trotzdem Tariferhöhungen und Kostensteigerungen rund um uns. Natürlich müssen wir mittragen. Insofern ist das auch ein Problem.
Aber trotzdem sagen Sie, Sie würden gerne so etwas einführen wie Relaxed Performances und gern mehr Barrierefreiheit anbieten. Was wäre, wenn Sie einsparen müssten, würden Sie dann diese, also solche Dinge irgendwo anders wegnehmen oder würden Sie sagen, das müssen, dann muss das eben noch warten?
Ich glaube, das muss dann eine ausgewogene Entscheidung sein, sozusagen, wo man am Programm spart, wo man an der Struktur spart, wo man vielleicht auch nicht mehr 10 Aufführungen einladen könnte. Also ich glaube, man müsste es irgendwie, also weiß nicht, ob es gleichmäßig geht, aber man müsste es irgendwie verteilen. Man kann da nicht sagen, okay, wir sparen nur beim Programm oder wir sparen nur bei der Struktur, wobei bei der Struktur geht ja auch gar nicht mehr so viel, weil eine gewisse Anzahl an Menschen braucht man, um dieses Ding zu wuppen. Aber solche Unternehmungen, wie zum Beispiel mein Wunsch, irgendwie langfristig mal Relaxed Performance anzubieten, das braucht ja dann auch wirklich committete Partner über mehrere Jahre, damit man das auch lernen kann und ausbauen kann. Und momentan sieht es ein bisschen düster aus, dass man da genug Geld kriegt mit einer gewissen Planungssicherheit. Und das habe ich eben jetzt noch nicht. Also ich kann noch gar nicht davon reden, ich würde es streichen, sondern ich muss es erstmal einwerben.
Ja.
Also wünschen Sie mir Glück.